Das sorgt irgendwie auch dafür, wenn man sich das Ganze anschaut, dazu, dass man vielleicht offline ein anderes Marketing macht als zum Beispiel online. Denn ich habe mich vielleicht offline mit traditionellen Herstellern verglichen, die auch ja einfach die Marktführer sind. Online sind aber die Leader mit den Top-Positions, mit den besten Produktdaten, den besten Bewertungen, vielleicht ganz andere. Und die machen vielleicht aber auch einiges richtig, was eben auf Marktplätzen wie Amazon funktioniert. So, das heißt, nicht selten sind die Marketingteams noch so ein bisschen eingeschoffen auf den Wettbewerb, mit dem man sich vergleicht von typischen Offline-Brands, die aber online überhaupt nicht gut performen, weil sie vielleicht auch die Marktplätze noch gar nicht professionell angehen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin Flo.
Hi Moritz, grüß dich.
Ja, heute haben wir uns mal ein paar Learnings, also Top-Erkenntnisse aus unseren Marktanalysen vorgenommen, aus verschiedensten Kategorien und Kundenbeispielen. Aber bevor wir anfangen, ja, wo sitzt du gerade? Du bist ja nicht im Office.
Nee, ich bin in Erfurt und sitze hier im Hotelzimmer. Und ja, also liebe Grüße aus Erfurt an der Stelle, Wetter ist super. Bin hier im, ich weiß gar nicht, glaube ich, im 10. oder 11. Stock und war jetzt noch nicht wahnsinnig häufig hier in Thüringen, muss ich sagen. Aber man hat hier schon nur ein paar Berge. Ich nutze das jetzt auch gerne am Wochenende hier noch eine Runde wandern. Aber jetzt kommt erstmal der Kongress. Also ich bin gerade auf dem Amazon Sales Kongress. Ja, da haben wir uns jetzt zusammengerauft, um diese Woche noch irgendwie eine Podcast-Folge hinzukriegen. Weil der Gast, den wir eigentlich geplant hatten Anfang der Woche, ja, da hat es dann irgendwie doch nicht gepasst, weil der auch in einem Hotel war, wo das WLAN dann doch nicht so gut war. Das heißt, wir mussten es verschieben. Und deshalb haben wir gesagt, Mensch, irgendwie ganz, ganz frühe Session hier vor dem ASK-Tag. Von daher ganz cool, dass wir das jetzt machen.
Was steht an Vorträgen? Oder mit wem bist du da? Ihr macht ja einiges auf dem ASK.
Genau. Also ich bin mit Henry und Alex aus unserem Team da. Die haben auch schon recht frühen Morgen gehabt, weil wir haben uns überlegt, dass wir von Kunden von uns ja einfach den ASK nochmal so ein bisschen aufpreppen wollen. Das heißt, wir haben so einen kleinen Goodie-Bag designt, der jetzt gleich bei allen stehen wird auf dem Platz. Da ist dann von unserem Kunden Carlsberg bzw. Summersby so eine kleine Dose Cider drin, Eiweißriegel von Powerbar, Stift, Traubenzucker, solche Geschichten. Und wir sind gestern im Zug angekommen. Und dann war der Veranstaltungssaal leider irgendwie ganz kurz davor schon, hat er geschlossen, bevor wir da angekommen sind. Und da jetzt heute alle Gäste kommen, zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr, mussten die beiden heute früh raus, Alex und Henry, und da irgendwie 200 Tüten packen und aufbauen. Das heißt, die sind auf jeden Fall auch schon ein bisschen unterwegs. Ja, und dann liegt viel an, muss ich sagen. Also ich habe jetzt heute, einen Vortrag, Ads international skalieren, also Amazon-Ads international skalieren, am Beispiel der Marke Powerbar, unserem Kunden. Dann habe ich nachher noch eine Live-Podcast-Session auf der Bühne. Heute ist Schleich dran. Da interviewe ich den Manager von Schleich, also dieser Spielzeugmarke. Kennen sicherlich viele noch von früher oder von ihren Kindern. Das wird sehr cool. Da bin ich ehrlicherweise stand jetzt noch so ein bisschen aufgeregt, weil man immer nicht genau weiß, wie das Setup da vor Ort sein wird. Wir müssen ja unser Podcast-Equipment mit dem Bühnen-Equipment nochmal koppeln. Das funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut, hat auch auf letzten Veranstaltungen immer gut funktioniert. Trotzdem weiß man nicht, wie ist das Setup jetzt hier, und da gehe ich davon aus, bin aber trotzdem so ein bisschen aufgeregt, wie das alles so sein wird. Und morgen geht's dann weiter. Also dann erstmal heute Abend ein ganz cooles Abendprogramm mit allen Networking. Und morgen habe ich nochmal eine Live-Podcast-Session dann mit Grohe auf der Bühne, mit dem Oliver. Und dann habe ich am Ende des Tages noch ein Expert-Table. Das heißt, da kann man mich dann alles rund um das Thema zum Advertising fragen. Genau, und dann bin ich nach diesen 2 Tagen, glaube ich, auch durch.
So. Ich finde es erstmal super, dass du für die Gäste dann ein richtiges Setup rausholst, das heißt mit professionellen Mikrofonen. Bei uns hat es ja heute Morgen anscheinend nur für die AirPods gereicht, aber ich glaube, ja, man kann nicht gut verstehen.
Absolut, ja, absolut. Was muss man priorisieren? Also ich gehe ja nach den ASK-Tagen, die Tür werde ich noch eine Runde wandern, habe jetzt irgendwie Wanderschuhe und so dabei. Und was ich nicht dabei habe, ist das Podcast-Mikro. Aber im Soundcheck irgendwie läuft das jetzt gerade ganz okay mit den AirPods. Und ich hoffe, das ist jetzt für alle Zuhörer nicht so unangenehm. Genau. Darüber hinaus ist ja bei uns immer noch vieles weitere los, ne? Es gibt auch AOM-News. Hol uns doch mal ab.
Genau, wir haben ein paar coole Ankündigungen zu machen. Und zwar haben wir für unser nächstes Networking-Event, dem AOM Ahead on Marketplaces, die vierte Ausgabe einen Sponsor-Partner gefunden. Das ist Tradebyte. Sind wir sehr stolz drauf. Ich glaube, ja. Das ist nicht üblich, dass Tradebyte als führender Multi-Channel-Connector führende SaaS-Software, was die Anbindung an Marktplätze angeht, ja, so Networking-Event sponsort, unterstützt. Finde ich richtig cool. Von daher, die sind auch vor Ort. Ich meine, Tradebyte kennt ihr, muss man, glaube ich, nicht erklären. Das heißt, wenn ihr einfach über ein Tool auf Marktplätze wie Amazon, Gerz, Douglas, Zalando und so weiter launchen wollt, dann solltet ihr euch mal Tradebyte anschauen. Genau, auf jeden Fall ist unser nächstes AOM vor der OMR-Messe. Die OMR-Messe ist ja dieses Jahr am 9. und 10. Mai in Hamburg und unser AOM ist dann am Vorabend am 8. Mai. Übrigens ganz cool, damit ist ja quasi AOM letztes Jahr entstanden. Da war auch unser erstes Vorabend-Event vor der OMR. Von daher bin ich mega gespannt, wie wir uns weiterentwickelt haben. Das war damals ja schon ganz cool. Ja, was glaubst du? OMR hat ja, glaube ich, ein bisschen die Ticketstruktur geändert, ne? Diesmal so ein bisschen ein Ticket nur noch, glaube ich, im Rahmen von 400 €. Vorher gab es ja nochmal Expo und dieses andere Ticket getrennt. Erwartest du, dass sich das ändert vom Publikum oder wie ist so deine Erwartung?
Ich bin total gespannt, weil man letztes Jahr schon den Eindruck hatte, wir waren ja auch letztes Jahr als Aussteller da, das war schon alles sehr, sehr laut und grell. Also, ich glaube, letztes Jahr waren die Tickets ja so irgendwie bei rund 50 € und da haben sich halt ganz, ganz viele Studenten gedacht, okay, da kommen so große Acts wie Materia und Co. So, da sind wir doch auch dabei. Hätte ich als Student genauso gemacht. Und find's auch total cool, dass es diese Möglichkeiten da gegeben hat. Das hat aber dazu geführt, dass unglaublich viel los war. Die Qualität der Gespräche schon so ein bisschen abgenommen hat, weil also sehr viel Festivalstimmung war. Also an jeder Ecke war irgendwie ein Act, man hat das Gefühl, man muss in irgendeinen Fahrstuhl steigen und kommt dann irgendwie in der Gin-Bar raus. Also war wirklich sehr laut und dementsprechend war es jetzt mal so jetzt aus. Also viele von unseren Partnern waren da, viele Interessenten, die auch Lust hatten, hier bei MoveSell zu arbeiten, waren da, aber weniger im Vergleich zur vorherigen OMR waren irgendwie weniger ja, Brands so vor Ort. Und ich glaube, das ist auch der OMR so ein bisschen Dorn im Auge, dass die schon auch als qualitatives Networking-Event wahrgenommen werden wollen, sich da positionieren wollen. Und deshalb haben sie auch diesen radikalen Schritt jetzt da unternommen, Tickets zu erhöhen. Und du, ich muss sagen, ich gehe total ergebnisoffen ran, muss aber sagen, weil es ja nicht ganz günstig ist jetzt für die Aussteller, ich gucke da schon sehr genau darauf, wie sich jetzt das Publikum, die Stimme und so da halt verändert. Was denkst du?
Ich bin guter Dinge. Ich habe von einem Kumpel gehört, der da ein paar Insights hat, dass die wohl schon genauso viele Tickets zum gleichen Zeitpunkt wie letztes Jahr verkauft haben, obwohl sie jetzt natürlich deutlich hochpreisiger sind oder noch dieses eine, in Anführungsstrichen, teure Ticket gibt. Von daher glaube ich auch, dass die Entwicklung eher positiv ist. Ich meine, der Charme wird bleiben, dieser Charakter, aber ich glaube, sie wollen sich jetzt nicht weiter zu einer Art Partymesse entwickeln. Von daher bin ich gespannt. Wie wir wissen, ja, ist die Messe das eine, aber auch das Networking das andere. Das wird funktionieren, gerade auf unserem Vorabend-Event. Von daher geht gerne auch nochmal auf unsere Webseite movesell.de/AOM. Da könnt ihr euch jederzeit eintragen in den Verteiler, auch für die nächsten Events, die kommen werden. Von daher, wir freuen uns da auch wieder neue Markenhersteller kennenzulernen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was an unserem Messestand geht. Das heißt, wir haben am 9. und 10. Mai ja auch einen Messestand. Wen trifft man? Genau, bist du vor Ort? Wer ist noch vor Ort? Auch das ist ja ein cooler Zeitraum für ein paar Meetups und um sich persönlich kennenzulernen.
Ja, gut, dass du nochmal ansprichst. Genau, also zum Messestand. Ich hatte tatsächlich gestern noch ein Meeting mit unserem Messeteam und auch den Mädels Christa und Kim, die sich bei uns da ums Design kümmern. Ich finde, die haben was richtig Cooles auf die Beine gestellt. Da ist ja doch dann irgendwie immer so eine Diskussion, wo kommt Logo hin, wo kommt unser Logo hin, wo kommen Referenzen hin, wie bringt man das irgendwie catchy darauf, was wir tun. Wir haben jetzt diesmal so einen Eckstand. Ich glaube, das wird ganz gut, weil wir jetzt ja schon irgendwie in Gesprächen auch die Möglichkeit haben, dass man sich so ein bisschen zur Seite ausdehnt. Also, und würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da einfach mal vorbeikommt, beziehungsweise man kann es auch vorab halt schreiben. Wir sind mit Leuten da, die auch wirklich Know-how haben. Das heißt, steht nicht einfach nur ein gebuchtes Sales-Team oder so, sondern da stehen Leute aus der Praxis, denen man halt auch irgendwie ganz locker alle Fragen rund irgendwie um Amazon und Co. einfach rüberhauen kann. Dann irgendwie gibt es da Antworten. Und ich werde auch da sein. Was wir auch verändert haben, dass wir jetzt dieses Mal auch direkt da in Hamburg auch bleiben die ganze Zeit, weil natürlich auch abends da einiges an Partner-Events ist und so weiter. Wir sind ja mit Kiel trotzdem sehr nah dran, aber dementsprechend werde auch ich da die ganze Zeit vor Ort sein, werde häufig auch am Stand sein. Ja, da kann ich jedem ermutigen, vorbeizukommen, irgendwie einfach mal Hallo zu sagen oder wenn man irgendwie ein, zwei Fragen hat, wo man nicht weiß, an wen man soll, wenn man die stellen, kann man da gut vorbeikommen. Wie planst du die Messe? Also du bist ja jetzt im Messe-Standteam erstmal so nicht eingeplant. Wie hast du für dich das so geplant?
Genau, also ich bin auch vor Ort. Das heißt, wer Bock hat, sich zu treffen, sich auszutauschen über die Themen, die wir natürlich auch so auf LinkedIn viel teilen, genau, gerne mich auch vorab anschreiben. Ich bin vielleicht nicht die ganze Zeit am Messestand, sondern auch viel unterwegs, treffe mich anderen Experten, Partnern, Agenturen oder auch Markenherstellern. Von daher, ich bin auf jeden Fall auch die zwei Tage vor Ort, aber vielleicht nicht wie ihr die ganze Zeit am Messestand. Und vielleicht sei noch dazu gesagt, dass natürlich auch viele fachliche Berater und Marketingmanager von uns da sind. Das heißt, wenn ihr euch da austauschen wollt, kommt gerne vorbei, wir haben immer Bock zu helfen, zu unterstützen. Genau.
Ja, definitiv. Alright. Was meinst du, wollen wir ins Thema reinstarten?
Ja, lass uns loslegen. Ich habe Bock auf die Folge. Wir haben euch 5 knackige Learnings mitgebracht, die wir in den letzten Jahren aus unzähligen, man kann auch schon sagen, tausenden Produktanalysen, Marktanalysen, Potenzialanalysen gesammelt haben. Versuchen uns kurz zu halten. Viele Themen haben wir schon mal aufgegriffen. Heute geht es wirklich darum, euch mal so ein, ich sag mal, krasses, erstaunliches Learning mitzubringen, was man vielleicht vorher auch so nicht erwartet hätte und was nochmal aufzeigt, wie wichtig es ist, sich eben mit dem Thema Analyse auf Amazon zu beschäftigen und nicht immer direkt in die Umsetzung zu gehen. Start doch mal rein mit dem ersten Punkt, schlechter Content, beziehungsweise was kann ich analysieren und was haben wir herausgefunden?
Ja, genau. Also wichtig ist halt, dass schlechter Content unweigerlich damit zusammenhängt, dass man eben so ein schlechtes, uneinheitliches Branding hat. Ne? Und da wissen wir nun mal halt von so vielen Marken, mal losgelöst davon, wie viel die auf Amazon verkaufen wollen, dass die eben erkannt haben, okay, Amazon ist ein Touchpoint in einer Customer Journey und da muss mein Branding einfach irgendwie on point sein. So, das heißt, wir haben dann doch häufig die Ernüchterung, wenn wir dann feststellen, also die Ernüchterung auf Kundenseite, Mensch, der Content ist ja gar nicht so gut, wie wir uns das vorstellen. Wir haben da ja ein PQS entwickelt, so ein Product Quality Score, der die Produktseitenqualität und somit in Teilen auch die Contentqualität halt widerspiegelt. Und da kann man so sagen, also 0 ist das Schlechteste, 100 ist das Beste und so ein PQS ab 80 ist schon sehr gut. Unter 70 sollte man auf jeden Fall optimieren. Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit mal eine Markenanalyse gemacht für die Beauty-Brand Spitzner. Die hat so ein PQS durchschnittlich von 50 gehabt, was wirklich sehr, sehr schlecht ist und dringend optimiert werden muss. Und da ist halt immer ganz, ganz wichtig, dass die Marke das realisiert, weil schlechter Content kommt ja immer über der Content kommt ja irgendwo her. Und der kommt meistens daher, dass Handelspartner die Produkte halt irgendwann mal angeboten und angelegt haben. Und dann, ja, man diesen Content einfach, ja, aus diesem Datensystem der Handelspartner halt zieht. Der ist dann teilweise sehr unvollständig, teilweise auch fehlerhaft, falsche Markennamen und so weiter. Dementsprechend müssen Marken das selbst in die Hand nehmen. Das heißt, so eine Markenregistrierung muss da gemacht werden, Content muss optimiert werden. Dann kann man das Ganze da auch ordentlich auf Vordermann bringen. Genau, so würde ich auf den ersten Punkt schauen. Was sagst du dazu? Oder willst du ja im zweiten weitermachen?
Ja, also wir haben euch noch ein Beispiel mitgebracht. Ich würde sagen, das verlinken wir einfach in den Shownotes. Das ist ja auch von der Marke Spitzner so ein Deodorant, wo man vielleicht denkt, dass das ja eigentlich ganz vernünftig aussieht, auch von den Bullet Points, von den Titel. Und da haben wir euch mal quasi ein Substitut, so ein sehr ähnliches Produkt von Spitzner aufgeführt, was optimiert ist. Und dann seht ihr nochmal, okay, krass, auf den ersten Blick kann man das vielleicht gar nicht so sehen. Man muss sich das schon genauer anschauen, am besten halt mit Analyse-Software, wie gut ein Produkt wirklich für die Suchmaschine als auch für den potenziellen Kunden optimiert ist. Und was mir nochmal wichtig ist, so als Kerntipp, mittlerweile sieht man viele Produktseiten, die vermeintlich optimiert sind, also wo jemand schon mal dran war. Das ist schon mal gut. Das ist auch schon mal besser, als wenn es beispielsweise keine Bullet Points gibt. Denkt nicht, weil da ganz, ganz viel drin steht, weil da ganz, ganz viel groß geschrieben ist, weil da irgendwelche auffälligen Icons drin sind, dass ein Produkt dann automatisch gut optimiert ist. Ne? Also die Krux liegt meistens woanders. Das heißt, sind wirklich auch die passenden Keywords an der richtigen Stelle eingefügt. Das heißt, man sollte schon mal etwas tiefer eintauchen. Und was ich hier zusammenfassen würde als Kernlearning ist, dass viele davon ausgehen, dass der Content schon ganz gut ist oder sich fragen, hey, warum ist eigentlich Konkurrenz besser? Ich glaube, für Happy Socks hatten wir den Fall auch mal, dass die sich gefragt haben, okay, warum sind andere Brands eigentlich besser als wir? Wir machen das so alles hier ganz cool und haben halt festgestellt, obwohl sie jetzt schon viel gemacht haben im Bereich Bilder, was auch echt richtig cool war, weil die einfach visuell sehr stark sind, dass der PQS im Durchschnitt nur bei 60 liegt und bei deren direkten Konkurrenten, also bei anderen Sockenmarken eher bei 80, 90 und vor allem diese Erfassung eben für zigtausende Produkte einem nochmal Klarheit schafft, weil man sich vielleicht vorher subjektiv immer nur ein, zwei Produkte angeschaut hat.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich erinnere mich da auch daran, dass dann die Aussage kam, Mensch, wir haben das doch optimiert vor einem Jahr. Und da muss man einfach sagen, da ändert sich einfach laufend sehr, sehr viel. Also diese Markengeschichte ist ja auch vor einiger Zeit gänzlich neu auf den Produktseiten gekommen, wo Marken nochmal mehr die Möglichkeit haben, sich selbst ihre Historie, ihre Werte und so weiter auf der Produktseite grafisch darzustellen. Und da ist man natürlich nicht am Puls der Zeit, wenn man das irgendwie vor einem Jahr mal eingestellt hat. Ein weiterer Punkt ist ja auch, dass der Content, den ich eingestellt habe vor einem Jahr, sich auch irgendwie täglich ändern kann, wenn ich da kein vernünftiges Content Monitoring drauf habe und dann sehe, wenn sich da irgendwie Inhalte ändern. Und dementsprechend ist es halt super wichtig, dass man nicht nur einmal den Content halt irgendwie hochlädt, sondern irgendwie da eine Software halt hinter hat, wie Rob, da gibt es aber auch andere am Markt, die das gut machen. Und dass man dann eben Alerts bekommt, wenn sich der Content halt ändert und dass man dann da reagieren kann. Ne? Weil Content-Fortführung ist mindestens genauso wichtig, würde ich sagen, wie einmal guten Content erstellt zu haben.
Ja.
Alright. Genau, dann würde ich dich bitten, mal in den zweiten Punkt überzugehen. Es geht darum, wie sich der Marktanteil auf Amazon von dem Marktanteil offline oft unterscheidet. Was haben wir da festgestellt?
Ja, das ist für mich einer der coolsten Punkte auch. Das heißt, wir haben immer noch oft das Phänomen, das kann man auch verstehen, dass Marken auf uns zukommen und sagen, hey, das sind ja hier unsere Top-Wettbewerber offline, die sind das ja schon auch online, die sind alle viel stärker als wir oder wir sind stärker als die. Und dann müssen wir erstmal sagen, halt, stopp, das sollten wir uns erstmal anschauen. Denn nicht selten habe ich erstens offline andere Wettbewerber als online. Beispielsweise, weil ich online vielleicht auch schon 20-30% aggressive Player habe aus China oder auch irgendwelche D2C und FBA-Brands. Und der zweite Punkt ist, die Marktanteile können erheblich anders sein, offline versus online. So, und da haben wir, meine ich, im Bereich FMCG gesehen, dass der Marktanteil irgendwie bei 40% online lag und offline zwischen nur 10%. Da haben wir bei einer anderen Marke gesehen, im Bereich Raucherzubehör, dass es im Offline-Bereich irgendwie 50-50 ist, aber auf Amazon sind sie noch gar nicht aktiv. Also was ist unser Punkt? Ich sollte mir das wirklich ganz genau anschauen, das heißt auch die Market Shares von den Konkurrenten ermitteln. Offline haben die Hersteller meistens selber schon einen gewissen Eindruck und dann halt analysieren, welche Position ist für mich wirklich realistisch am Gesamtmarkt und was kann ich daraus auch lernen, was ich vielleicht priorisiere für Amazon. Vielleicht hast du noch weitere Beispiele, aber ich würde sagen, es kommt eigentlich bei fast jeder Marke vor.
Ja. Ich habe noch im Bereich, Beispiel aus dem Bereich Kosmetik und das eine wirkt sich auf das andere aus. Das heißt, nur weil ich jetzt einen tollen Offline-Anteil habe, kann ich es jetzt nicht verkraften, wenn mein Online-Anteil nicht gut ist. So, wir haben es zum Beispiel bei einer Marke gesehen, die ist irgendwie online gestartet, groß geworden, hatte offline noch so gut wie gar keinen Marktanteil, ist aber online sehr stark gewachsen und ist dann mit diesen Online-Daten irgendwann, ne, wo man entsprechend nachweisen konnte, dass da online gewisse Shares da sind, gewisse Umsatzzahlen, gewisse Nachfrage nachweisbar ist, auf den Offline-Markt zugegangen. Und das war letztendlich dann auch das Eintrittstor in den Offline-Markt. Und das sehen wir, glaube ich, immer häufiger heutzutage. Und das sollte für etablierte Hersteller, etablierte Marken auch immer so ein Warnsignal sein, wenn sie sehen, dass im Online-Markt die Marktteile ganz anders sind, weil häufig findet der Markteintritt auch von ausländischen Playern, das müssen ja nicht immer nur junge Startups oder Neugründungen sein, sondern es können ja auch ausländische Player sein, die den Markteintritt wagen und in anderen Ländern schon groß sind, dass die den erstmal über Online machen. So. Das ist ein ganz gutes Zeichen, das halt mitzubekommen. Und was ein anderes Beispiel, Spielzeugmarkt fällt mir jetzt noch ein, muss ich noch unterbringen. Es gibt bestimmte Branchen, da ist der Online-Anteil am Gesamtmarkt ziemlich hoch, also teilweise bei 50% und mehr. Zum Spielzeugbereich ist der, wie gesagt, beispielsweise sehr hoch, wenn man das mit einer spannenden Brand mal alles genau untersucht. Und vom Online-Anteil ist der Amazon-Anteil auch wiederum extrem hoch. Bei heute nicht selten irgendwie so 75-85%. Jetzt ist ja so ein MyToys auch gerade, ist jetzt auch raus. Und das war jetzt für viele Hersteller neben Amazon nochmal so ein weiterer großer Kanal. Da gibt es noch so ein paar Online-Shops, aber es zentriert sich schon sehr stark. Und dementsprechend ist in manchen Branchen dieser Marktanteil auf Amazon eben super aussagekräftig und häufig auch repräsentativ für den gesamten Online-Markt. Das heißt, auch in Branchen gibt es nochmal Unterschiede, wie wichtig so ein Marktanteil ist. Ich würde jedem empfehlen, das immer mal sich anzuschauen, aber insbesondere in Branchen, wo man einen hohen Online-Anteil hat, wo man einen hohen Amazon-Anteil am Online-Markt hat, ist das Pflicht und super wichtig, dass man sich das anschaut. Ja. Was würdest du sagen, wie häufig sollte man sich sowas angucken, so ein Market Shares? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze.
Ja, bevor ich das beantworte, würde ich auch noch gerne einfach jetzt einmal weiterspinnen. Das sorgt nämlich auch dafür, wenn man sich das Ganze anschaut, dazu, dass man vielleicht offline ein anderes Marketing macht als zum Beispiel online. Denn ich habe mich vielleicht offline mit traditionellen Herstellern verglichen, die auch einfach die Marktführer sind. Online sind aber die Leader mit den Top-Positions, mit den besten Produktdaten, den besten Bewertungen, vielleicht ganz andere. Und die machen vielleicht aber auch einiges richtig, was eben auf Marktplätzen wie Amazon funktioniert. So, das heißt, nicht selten sind die Marketing-Teams, die E-Commerce-Teams noch so ein bisschen eingeschoffen auf den Wettbewerb, wo man sich inspiriert, mit dem man sich vergleicht von typischen Offline-Brands. Die aber online überhaupt nicht gut performen, weil sie vielleicht auch die Marktplätze noch gar nicht professionell angehen. Und das führt wieder dazu, das will ich gar nicht jetzt zu weit ausführen, dass man auch natürlich eine andere Zielgruppe vielleicht auf den Marktplätzen hat, was nochmal wieder dafür spricht, dass man sich anders ausrichtet. Reicht, glaube ich, jetzt für deinen Punkt. Zurück zu deiner Frage. Erstmal ist wichtig, sich sozusagen beim Launch sich das anzugucken. Ich würde sagen, das reicht schon quartalsweise aus, weil sich da nicht so viel verändern wird. Man sollte aber sich im Klaren sein, dass Amazon sehr dynamisch ist. Das heißt, Händler und Hersteller auch monatlich, wöchentlich dazukommen. Die Top-Positionen, die Shares von den Top-Brands reicht aber, wenn man sich die quartalsweise anschaut.
Ja, finde ich einen coolen Punkt, den du gerade nochmal gemacht hast, so mit dem Marketing-Teams und wie sich das dann auch verändert. Also was wir schon auch häufiger sehen bei traditionellen Herstellern, dass die mit Standards in diesen Online-Bereich einmarschieren und dann sagen, ja, unsere Produktverpackung war halt irgendwie immer so und dementsprechend wird die auch da so sein. Und da ist es natürlich egal, wie gut das jetzt auch irgendwie auf dem Hauptbild lesbar ist, wie die Werte des Produktes schon rüberkommen, was für ein Kopfkino entsteht und so weiter. Und bei wirklich so auf Amazon oder E-Commerce spezialisierte Brands gehen auch das Thema Packaging schon anders an und sagen dann halt, ja, okay, wir wissen, dass in den Suchergebnissen die Verpackung, das Produktbild schon einen gewissen Teil der Aufmerksamkeit erzieht und dafür dann sorgt, ob man auch mit dem Produkt klickt oder nicht. Und die gehen dann, nehmen dann Änderungen vor, die sich so ein traditioneller Hersteller eventuell gar nicht vorstellen kann, und verändern einfach mal die Produktverpackung. Und da sehen wir jetzt auch, dass immer mehr Hersteller da halt wach werden und so. Aber häufig werden die erst wachgerüttelt, dadurch, dass die halt merken, okay, die Marktanteile sind ja gar nicht so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und das resultiert dann häufig irgendwie in neuen B2C-Marken und so weiter, wo sie das dann auch umsetzen, weil man natürlich die Hauptmarken noch nicht immer mal eben so umbauen kann.
Ja, okay, lass uns zu unserem dritten Punkt kommen. Da geht es darum, wie potenzielle Kunden suchen. Und da kann man ja zwischen generischen Suchen und Branding-Suchen unterscheiden. Mach doch mal greifbar, wie krass sich das in verschiedenen Kategorien unterscheiden kann.
Ja. Auf jeden Fall. Also finde ich immer wieder super spannend, weil da wirklich so große Unterschiede in einzelnen Kategorien sind. Ne, also das Suchverhalten letztendlich, machen wir ein Beispiel für so eine Branded-Suche. Das ist dann zum Beispiel, wenn jemand Carlsberg Bier eingibt. So, das ist ein Suchbegriff. Eine generische Suchanfrage wäre, wenn jetzt jemand einfach nur Bier eingibt. Sowas heißt aber keinen Markenbezug. Und da kann man sehr schön ablesen, wie wichtig der Faktor Marke in unterschiedlichen Bereichen ist. Ne? In manchen Bereichen hat man da teilweise teilweise extrem hohen Branding-Anteil, teilweise extrem gering. Bei dem Bereich irgendwie Sportnahrung zum Beispiel oder Nahrungsergänzung allgemein sehen wir, dass so ein Branding-Anteil bei 56% liegt zum Beispiel. Und ein generischer Anteil bei 44%. Und wenn ich jetzt eine neue Marke bin, kann ich natürlich nicht an diese 56% Branded Search ran, sondern muss mich natürlich auf den generischen Bereich halt konzentrieren. Ich finde es super, super spannend und wirkt sich auch auf das Marktverständnis aus, wirkt sich darauf aus, wie man so eine Optimierungsstrategie aufsetzt. Also ein sehr spannendes Thema, wo wir immer wieder selbst verblüfft sind, wie dann doch unterschiedliche Kategorien funktionieren. Hast du da nochmal irgendwas gesehen, irgendeine Analyse, was dir besonders aufgefallen ist?
Ja, also ich würde gerne mal ein paar Implikationen auch ableiten. Und zwar bedeutet das ja vor allem etwas für meinen Mediaplan, für mein Advertising. Das heißt, wenn ich schon weiß, es gibt halt kaum Markensuchen für meine eigene Marke, das Ganze läuft sehr generisch ab, ist der Wettbewerb natürlich auch umso höher auf so einen generischen Suchbegriffen. Das heißt, teurer, das heißt, mein CPC ist höher, das heißt, ich muss wahrscheinlich von einem höheren ACOS ausgehen. Und das sollte man hier vielleicht mitnehmen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel auch über Tools von Amazon direkt, Brand Analytics, direkt anschauen, wird meine Marke schon gesucht, werden andere Marken direkt gesucht, wie viel wird generisch gesucht und dann für seinen Mediaplan ableiten, wie teuer das wird, ein Produkt zu launchen, wie teuer das wird, ein Produkt auch hochzupushen.
Ja. Ja, definitiv. Guter Punkt nochmal mit Mediaplan. Das mache ich jetzt unter anderem auch heute in meinem Vortrag. Da erzählen wir auch mal, wie wir Mediapläne für die Internationalisierung halt entwickelt und geplant haben. Genau, da war ein Teil eben auch Budgetverteilung. Und da haben wir uns auch genau angeschaut, jetzt auf die Marke bezogen, wie viel Prozent der Suchen sind direkte Markensuchen, wie viel Prozent sind generische Suchen und haben das dann nochmal entsprechend das Budget nach Branding-Budget und Performance-Budget unterteilt. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Alright, ich würde vorschlagen, wir gehen zum nächsten Punkt, wenn du dazu nichts mehr hast, Suchverhalten in Saisonabschnitten.
Genau, Saisonalität, ich würde sagen, jeder Hersteller weiß, wann die Produkte besonders gefragt sind. Das kann natürlich auch innerhalb des Sortiments nochmal stark variieren. Haben wir kürzlich auch erst eine fokussierte Episode für aufgenommen. Das heißt, wenn ihr euch nochmal für das Thema Saisonalität, Shopping-Events und die zahlreichen Peaks interessiert, dann schaut mal bei den letzten Podcasts bei uns vorbei. Worum es uns heute geht, was haben wir so als krasses Learning mitgebracht? Die Saisonalität ist erstens eben nicht immer gleich, wie ihr sie vielleicht von eurem Online-Shop oder auch von offline kennt. Das heißt, es kann je nach Marktplatz noch mal etwas variieren. Warum? Vielleicht, weil der Marktplatz selber eben diese Events anders bewirbt. weil der Traffic sich dort eben etwas anders verhält oder eben, ja, weil es auch mal Beispiele gibt, die man so nicht erwartet hätte. Und da hatte uns jetzt ein Kollege was rausgesucht als Beispiel für Durchlauferhitzer für Wasserhähne. Und da hätte man jetzt vielleicht vermutet, dass sie natürlich in den kalten Jahreszeiten besonders gut funktionieren. Hier sieht man eben, dass es nicht der Fall ist, dass wir sozusagen so ein bisschen etwas Entgegengesetztes haben. Vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, was das greifbar macht. Auf jeden Fall sollte man auch hier berücksichtigen, ich habe hier verschiedene Marktplätze europaweit, ich habe ein verschiedenes Klima, ne? Das heißt, ich habe vielleicht ein Sommerloch in Deutschland, was es in Südeuropa nicht gibt. Das heißt, worauf wir hinaus möchten, schaut euch wirklich die Datenlage an, beispielsweise mit Brand Analytics, und schaut dann, ob die Saisonalität wirklich dem entspricht, wie ihr sie kennt.
Ja. Ja, das finde ich ein super Beispiel, was du gerade nochmal reingeworfen hast, ne? Also Klimaunterschiede, gerade im Hinblick auf so eine Internationalisierung in Europa zum Beispiel. Da haben wir ja genug Beispiele jetzt in den letzten Jahren gesehen, ne? Ich meine, der gesamte Bereich Garten, der hat ja hier in Deutschland eigentlich immer so, geht das Richtung März, April, gibt es da irgendwann einen Wahnsinnspeak, wo dann in der Frühlingszeit die Leute sich mit dem Thema Garten beschäftigen, da Investitionen tätigen und so weiter. Das wird dann irgendwie, da hast du natürlich irgendwie über den Frühling, Sommer weiterhin irgendwie ein recht hohes Niveau, was dann nach Richtung Herbst und Winter springt, runtergeht. Das ist ein Saisonfaktor halt, den man im Garten immer wieder sieht. Und ja klar, in Südeuropa, wenn du diesen Wahnsinns-Frühlingspeak da halt nicht hast und du auch im Winter dich mit dem Thema Garten beschäftigen kannst, dann hast du ja nicht diese Peaks und dementsprechend musst du auch nicht das Budget in diese Peaks, auf diese Peaks allokieren, weil du da in diesen Peaks natürlich teilweise, sind wir der Hersteller, die machen da irgendwie 40% ihres Jahresumsatzes irgendwie in 4 bis 6 Wochen. So, das ist schon, ja, das ist Wahnsinn. Ja. Ich muss sagen, Thema Sortiment auch, ich weiß nicht, wir haben früher ja auch viel über so den Bereich Teich gesprochen. Hättest du noch ein, zwei konkrete Beispiele, das geht ja auch in diese Gartenkategorie rein, wie sich auch der Sortimentsfokus verändert hat, da über das Jahr. Das waren ja ganz andere Produkte teilweise.
Genau, das heißt, innerhalb des Sortiments, hatte ich ja schon eingeleitet, weiß man als Hersteller, würde ich sagen, schon auch, wann welches Produkt gut funktioniert. Aber berücksichtigt man das wirklich in seinem Marketing, in seinem Mediaplan, ne? Oder pauschalisiert man so, ja, Winter ist gut für uns, Sommer ist schlecht, und da gerade im Garten- und Teichbereich switcht halt von Monat zu Monat, welche Produkte wirklich gerade heiß laufen. Und da würde ich auch nochmal darauf hinweisen, das eine ist ja die Phase der Attention, der Phase der Suche, ne, die Awareness-Phase. Das heißt, ich sollte hier einen ersten Touchpoint haben mit Personen, die später zu Kunden werden, die sich aber erstmal nur informieren und wahrscheinlich auch noch nicht kaufen werden. Und wann dann die heiße Phase ist, wodurch auch die Conversion Rate hochgeht, das heißt, ich werde auch kaufen. Und das kann natürlich bei bestimmten Produkten extrem auseinandergehen. Es gibt Produkte, da geht das gar nicht auseinander. Wahrscheinlich, wenn ich mir eine Handyhülle für 10 Euro kaufen möchte oder ja mal wieder meine Handtücher in der Küche austauschen möchte, bei technischen, komplexen, hochpreisigen Produkten oder eben saisonalen Produkten kann das eben auseinandergehen.
Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich finde, da kann man so drei Sachen eigentlich, unsere Erfahrungen so übereinander legen. Auf der einen Seite halt Traffic, dann Umsatz und dann auch Neukunden. So, und das steigt und fällt auf jeden Fall nicht alles synchron. Wie du schon sagst, kann es durchaus auch sein, dass sich Leute im Winter im Bereich Garten eben informieren. Das heißt, irgendwie Traffic ist da, aber die Conversion Rate ist viel schlechter und es wird viel weniger gekauft. Dann kann es damit teilweise auch gesehen, dass, also man sollte sich auch mal den Neukundenanteil in den Bestellungen halt anschauen. Und wenn wir da einen krassen Peak haben, jetzt im Bereich Garten im Frühling, muss man sich auch mal angucken, okay, wie ist denn der Neukundenanteil? Und da haben wir schon in Auswertungen gesehen, dass der Neukundenanteil über das Jahr recht irgendwie konstant ist, aber dann zu bestimmten Events wie Black Friday, Cyber Monday, Prime Day oder Q4 ist der Neukundenanteil auf einmal viel, viel höher, obwohl da gar nicht der Großteil der Umsätze geht. Und das finde ich super interessant. Da gibt es auch so ein paar Statistiken, die das unterstreichen zu bestimmten Events. Ne? Ich glaube, 70% geben ja am Prime Day an, auch neue Marken kennenzulernen. Ist aber nicht nur gekoppelt an Black Friday, sondern Monday, Prime Day. Wir sehen manchmal auch einfach so in Q4, dass viele sich auch nochmal da vielleicht zu Weihnachten denken, okay, ich möchte gerne ein Geschenk machen, was irgendwie Freund, Partner, wie auch immer, noch nicht kennt. Dementsprechend tun wir auch mal eine neue Marke halt an. Und da sehen wir häufig, dass der Neukundenanteil im Q4 dann nochmal irgendwie entsprechend steigt. Also wenn man sich, glaube ich, so Traffic, Conversion Rate, Umsatz und Neukunden anschaut, gibt es nochmal so einen ganz anderen Blick auf so einen Saisonverlauf.
Ja, dann lass uns den Punkt abschließen und zu unserem letzten fünften Punkt kommen. Da geht es um Varianten, wie ich richtige Varianten anlege und das basierend auf dem echten Suchverhalten von meinen potenziellen Kunden bestimmen kann. Vielleicht vorab, ich liebe dieses Thema, da kann man sich sonst wie rein nerden, machen wir auch seit Jahren, ja eben weil diese Varianten so viel beeinflussen. Ne? Einmal Thema Soft Variations, Hard Variations, was wird wirklich auf der Suchergebnisseite ausgespielt. Dann habe ich im Bereich Fashion, dass nur mein Parent-Title angezeigt wird. Ich kann aber einen Child-Title anlegen für jede einzelne Variante, der wieder bestimmte Keywords in der Suche triggert. Also kann man sonst wie tief reingehen. Was wir heute zeigen wollen, ist, dass ihr eben auch durch echte Suchverhaltensdaten, zum Beispiel Brand Analytics, herausfinden könnt, welche Varianten sind eigentlich wie gefragt und wie sollte ich die vielleicht dann auch fokussieren, wenn ich die optimiere oder wenn ich die halt eben bewerbe. Und da kann man vielleicht in zwei einfache Bereiche unterscheiden. Einmal sowas wie Gebindegrößen. Wenn wir jetzt mal das Beispiel Thermoskanne nehmen, dann sieht man hier, dass die Thermoskanne mit einem Liter erheblich häufiger gesucht wird als die Thermoskanne 2 Liter. So, jetzt habe ich vielleicht schon mein Produktsortiment, das werde ich jetzt vielleicht auch nicht ändern, sollte man sich für die Zukunft vielleicht dann irgendwie notieren, aber ich könnte natürlich schauen, welche ich wie bewerbe, wenn ich ein großes Sortiment habe, welche ich auch zuerst optimiere. Anders kann es sein, wenn es eben um Optik geht, wenn es um Farben geht, dass ich auch dann herausfinde, was ist eigentlich wie gefragt.
Ja, also das ist ja auch ein Kunde von uns, Thermos. Das heißt, wir haben uns damit natürlich auch ein bisschen tiefgreifender beschäftigt. Aber letztendlich gibt es eigentlich in fast jeder Analyse, die wir machen, das Thema Varianten. Und es ist wirklich ja sehr, sehr spannend zu sehen, wie konkret in den Amazon-Daten eben schon wieder gespiegelt wird, welche Varianten wie häufig gesucht werden. Es gibt sogar Extremfälle, wo wir mit Marken, also wo wir mit Unternehmen gänzlich neue Marken entwickelt haben und genau diese Daten da als Grundlage verwendet haben von einer Markenanalyse und gesagt haben, okay, das sind hier die Varianten, die offensichtlich am häufigsten gesucht und gekauft werden und können wir das in der Form irgendwie herstellen, haben wir da kompetitive Preispunkte und so weiter. Ein super, super wichtiger Punkt so bei der Auslandpriorisierung von meinen Produkten und meinem Sortiment. Und das kann ja auch andersrum funktionieren. Also wir sehen es ja immer häufiger, dass es nicht immer nur um das Thema Sortimentserweiterung geht, sondern teilweise eben auch Sortimentseinschränkungen. Also dass man Produkte aus dem Sortiment eben rauswirft, um sich dann auf einzelne Produkte mit großem Potenzial besser fokussieren zu können. Und das kann hier auch wiederum eine gute Anlaufstelle sein, um zu sagen, okay, ja, die 5 Liter Thermoskanne ist es vielleicht nicht.
Ja, ich würde das auch gerne nochmal so in 3 Learnings zusammenfassen, das ganze Thema. Das erste ist, orientiert euch eben daran, wie suchen eure potenziellen Kunden auf Amazon. Das heißt, euer Konzept hier mit den Varianten muss nicht identisch mit dem Online-Shop sein und wird es auch oft nicht. Der zweite Punkt ist natürlich, muss in sich dieses Variantenkonzept, dieses Konstrukt schlüssig sein. Wenn ich jemanden auf die Seite bekomme, entscheidet er sich vielleicht nochmal um. Das muss natürlich in eurer, ja, im Rahmen eurer Varianten, sei es jetzt Größe oder Gebinde, natürlich schlüssig sein. Und der dritte Punkt ist, dass ich das Ganze natürlich monitore und auch funktioniert. Stichwort Varianten-Merging ist in manchen Kategorien einfacher als in anderen. Kennt ihr vielleicht, ist ein leidiges Thema. Aber auch hier darf man nicht verzagen, sondern muss das Thema eben angehen. Und das ist auch nicht selten. Das wäre bei Top-Brands, die können da auch nichts für. Das liegt schon auch noch technisch an Amazon. Weiterhin eher das Problem haben, dass die ganzen Varianten eben nicht so zusammengefügt sind, wie sie halt sollten. Und das für den Endkunden natürlich super unangenehm ist, dann auf der Seite für sich die richtige Größe, die richtige Auswahl zu treffen. Von daher nehmt diese 3 Punkte nochmal ernst.
Absolut, absolut. Ja, am Anfang ist häufig ehrlicherweise nach solchen Analysen erstmal glattziehen angesagt. So, da ist dann so, die meisten Hersteller denken dann, okay, wir gehen da raus und fangen an, da wirklich danach ganz bestimmte High-Level-Strategien umzusetzen, aber ganz häufig sind es die Basics, die Varianten und so. Und die müssen erstmal glatt gezogen werden und danach kann man sich dann eben auch um übergeordnete Themen halt kümmern oder ganz spezielle Themen, spezielle Marketing-Themen, spezielle Advertising-Strategien und so weiter. Aber wenn diese Basis unter anderen Varianten nicht steht, dann wird es schwierig. Du, ich schiele so ein bisschen auf die Zeit. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt auch nicht langsam aber sicher losbürste. Was würdest du sagen? Sind wir mit dem Punkt Varianten durch? Weil das war auch unser letzter Punkt. Weil wir wollen ja noch ein, zwei Tipps geben, was man sich jetzt auch im Nachhinein anschauen sollte. Hatte ich gesehen, hast du wieder was rausgesucht.
Genau. Wir weiter. Ich würde sagen, wir haben die fünf Punkte. Ich hätte Bock, dass wir auch noch eine Folge aufnehmen mit weiteren fünf Punkten. Ich glaube, da haben wir noch einige im Rucksack. Und vielleicht heute zum Abschluss, habe ich gerade bei LinkedIn auch drüber gepostet. Wir haben seit circa einem Jahr einen Amazon-Hybrid-Stammtisch. Das hat die Michaela bei uns, Senior-Beraterin, initiiert und leitet sie auch. Sie verwaltet bei uns selber viele, viele Hybrid-Setups und war selber auch mal über 10 Jahre auf der Seite des Markenherstellers tätig. Das heißt, wenn auch ihr als Seller und Vendor aktiv seid oder das werden wollt oder auch müsst, schreibt uns doch gerne mal an. Das ist ein ganz kleiner, exklusiver, geschützter Rahmen, so mit 5 bis 10 Leuten einmal im Monat, die sich digital ganz unkompliziert über Teams austauschen und auch konkrete Fragestellungen mitbringen können, sich alle gegenseitig helfen, denn diese ganzen wichtigen Fragestellungen, die könnt ihr nicht googeln, da gibt es keine Standardleitfäden für. Da hilft einfach der persönliche Austausch, profitiert von den Erfahrungen, von den Learnings von anderen. Auch wir geben da immer nochmal Insights zu, alles kostenlos, alles werbefrei. Das heißt, wenn ihr Bock habt, schreibt uns gerne mal. Wir rotieren da auch gerne mal die Teilnehmer durch.
Ja, sehr cool. Top, dann haben wir es, glaube ich. Dann allen noch eine schöne Restwoche. Vielen Dank, Moritz, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Dann zieh durch, viel Erfolg euch auf dem Event und Hals und Beinbruch dann bei eurer Wanderung. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.